Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis und Dr. Burak Yildirim.
Endlich mal ein Thema, über das wir beide mal in der Tiefe sprechen können, wobei auch da in der Tiefe schon wieder schwierig ist. Aber wir wollen heute mal über Versagensangst. Lass es uns doch als Versagensangst erstmal tätowieren. Allerdings doch eine Versagensangst in der Sexualität. Und speziell insgesamt, also man ist ja ganz egal eigentlich, ob bei Mann oder bei Frau. Ich glaube, bei Männern wird wahrscheinlich diese Versagensangst immer noch. Wir haben in der letzten Folge über Edison gesprochen.
Thomas Edison.
Die quasi. Vielleicht Thomas Edison. Und trotzdem, ja, sind wir noch nicht so richtig weiter in der zum Beispiel spirituellen Heilung. Das war letzte Woche das Thema und heute ist die Frage, sind wir denn in der Lage, über den Leistungsdruck in der Sexualität beziehungsweise über Versagensangst und was das mit unserer mentalen Gesundheit macht und darüber zu reden. Da bin ich sehr gespannt, was das für eine Folge wird, lieber Burak. Hallo.
Ja, ich auch. Hallo, ich grüße dich. Ich bin ja fast noch hin umgefallen, als du das Thema vorgeschlagen hast. Und fühle mich so ein bisschen hier wie der Dr. Sommer damals vom Bravo-Team.
Ja, genau. Genau so. Genau dahin. Da wollte ich dich hinhaben.
Genau. Endlich einmal Dr. Sommer sein. Beantworten Sie mir doch bitte folgende Frage. Na, ich bin mal gespannt.
Genau, einmal so, genau, richtig. Ja. Dann sag mir doch mal, wir können ja unverfänglich starten und wir starten mit dem Mental Health Moment der Woche. Wie war deiner?
Beeindruckend war der. Der war beeindruckend. Ich habe eine 10er-Karte geschenkt bekommen für Sport, und zwar für ein sogenanntes Functional Training. Jeder, der das kennt, wird sofort sagen, ja, das ist so ein Folterzirkel mit 10 Übungen und so weiter. Es gibt aber verschiedene Kurse, die man da belegen kann, aber auf jeden Fall habe ich das geschenkt bekommen, habe mich dann parat gemacht zu der ersten Stunde mit dem Trainer Luca, der auch wahrscheinlich irgendwo aus einem Foltercamp, in einem Foltercamp ausgebildet wurde. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann sind 10 Übungsstationen aufgebaut worden. 50 Sekunden pro Runde und pro Übung und dann insgesamt 4 Runden, sodass man quasi 40 mal 50 Sekunden High-End trainieren durfte. Ich habe das gemacht und habe dann parallel einer Frau permanent hinterher geguckt, die das in einer beeindruckenden Disziplin und in einer beeindruckenden Qualität durchgeführt hat, nämlich meiner Frau. Und also ich weiß ja, dass sie sportlich wesentlich ambitionierter ist als ich und auch wesentlich disziplinierter. Und ich weiß, dass sie auch da wirklich einige Gewichte und so weiter stemmen kann und auch stemmt Woche für Woche. Aber meine Frau oder die eigene Frau, vielleicht kann das der ein oder andere nachvollziehen, dann so live beim Sport zu sehen und vor allen Dingen bei einem wirklich sehr, sehr anstrengenden Sport, das hat mich total beeindruckt, weil ich hatte phasenweise also so Situationen, da hätte ich mich übergeben können, weil die jeweiligen Sets über 50 Sekunden wirklich echt zu intensiv waren. Jetzt könnte man sagen, gut, Doki, du hast halt nichts drauf. Für dich mag das so sein, aber es war wirklich teilweise so am Rande. Alleine, da gibt's so ein Fahrrad und ich mag das so ab und zu am Fahrrad sitzen, ein bisschen eingrooven und so weiter. Da war ein Fahrrad, das nennt sich Eco-Bike, wo du trittst und gleichzeitig mit den Armen agierst. Und da hieß es dann 10 Sekunden Knallgas, 20 Sekunden Pause, 10 Sekunden Knallgas. Und dann habe ich gedacht, ich hätte Knallgas gemacht, bis ich dann gesehen habe, dass meine Frau 660 Watt auf diesem Biest strampelt, ohne von dem Fahrrad zu fallen. Und ich war, also wenn ich die Hälfte hatte, war schon gut. Aber das war wirklich unglaublich beeindruckend. Und ja, das war einfach mein Mental Health Moment der Woche, weil ich nicht damit gerechnet hatte, wie toll das eigentlich auch auf mich gewirkt hat und wie das rüberkam, dass meine Königin da sozusagen Knallgas gegeben hat. Also war schon Hut ab, hat mich sehr geflasht.
Oh, danke fürs Erzählen. Das ist ja aber auch ein wirklich krasser Moment der Woche. 600 Watt, alleine das, da habe ich große Ehrfurcht vor. Das muss man also machen.
Unglaublich. Also wenn ich es nicht gesehen hätte, ich stand dann dabei, denn das ist verrückt, also wirklich verrückt. Weil für mich war das, wie gesagt, teilweise dieses Fahrrad. Also ich habe einige Übungen dann im Rahmen meiner Möglichkeiten gemacht. Aber dieses Fahrrad war wirklich die Killerstation. Und das war schon sehr, sehr stark. Also richtig, richtig fittes Biest, muss man sagen.
Richtig fittes Biest. Ja, Glückwunsch zu so einem fetten Biest zu Hause. Das ist doch, guck mal, so einem fetten Biest zu Hause. Das ist doch richtig, richtig gut. Knallgas muss ich mir merken. Das muss ich, ja, auch mal wieder machen. Sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Wie lief die Woche bei dir?
Ja, das kann ich dir sagen. Das kann ich dir in der Tat sagen. Ich habe irgendwie, wie soll ich sagen? Also, ich will es mal so sagen. Wenn Freundschaften plötzlich auseinandergehen und du hast das Gefühl, da ist irgendwie, das läuft auf eine ganz komische Art und Weise, weil die Fallhöhe so hoch ist. Und du hast immer den Eindruck, irgendwas stimmt nicht. Du sprichst jemanden drauf an, auch jemanden, der dir sehr nahe steht. Und das machst du mehrere Male, aber es kommt nichts so richtig. Es kommt nur, du merkst nur, dass dieser Mensch sich einfach nicht mehr meldet oder diese Menschen sich nicht mehr melden. Dass du das Gefühl hast, du läufst so hinterher. Dann denkst du, hast du irgendwas falsch gemacht? Dann denkst du so, ja, ich spreche das erste Mal an. Nö, ist alles in Ordnung, ist alles gut. Dann vergeht wieder ein bisschen Zeit. Dann merkst du irgendwie, dieser gute Freund oder die guten Freunde, die beschäftigen sich eigentlich eher mit anderen Leuten. Auch okay, kann ja auch passieren. Und dann sprichst du das zweite Mal an. Und dann ist es wieder, nö, ist alles in Ordnung. Es ist halt irgendwie nur, manchmal kommt so eine Antwort wieder. Manchmal ändern sich Dinge eben. Manchmal verändern sich auch Freundschaften. Manchmal geht man irgendwie anderer Wege und es gibt gar keinen speziellen Grund dafür. Da habe ich gedacht, okay, das ist gar Quatsch. Da will sich jetzt irgendwie einfach jemand da rausstehlen und will nicht so richtig sagen, worum es eigentlich geht. Und irgendwann, zieht sich jetzt schon über einen längeren Zeitraum, und irgendwann habe ich jetzt vor ein paar Tagen eine innere Ruhe in mir gefunden und dachte mir so, das ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm, vielleicht doch nicht zu wissen, warum ist das jetzt so geworden. Es macht auch gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, weil augenscheinlich ist es ja so, dass jemand darüber nicht reden will. Oder es ist so, du musst es für bare Münze nehmen, dass es stimmt und dass sich etwas verändert hat. Also, dass einfach, ja, sich irgendwas verändert hat auf der anderen Seite. Kennt man in Beziehungen ja auch so, dass man gar nicht so richtig sagen kann, also vielleicht früher, warum findet man jemanden nicht mehr richtig gut? Es gibt tausend vielleicht Gründe für, aber irgendwie manchmal passiert es ja einfach so. Und warum ist es der Mental Health Moment der Woche? Es ist deshalb der Mental Health Moment der Woche, weil ich eigentlich ganz gut sagen kann, egal wie es ist, wenn jemand darüber nicht reden kann oder nicht reden will, dann nimm es doch einfach so. Du musst ja nicht unbedingt alles wissen. Und vielleicht hat es noch nicht mal was mit dir direkt zu tun. Vielleicht sind es auch Dinge, die überhaupt nicht im Rahmen deiner Möglichkeit stehen, die aufzuklären oder so, weil es so verzwackt ist und weil es so kompliziert ist, dass du es gar nicht kannst. Und dieser Moment der Ruhe, dann zu akzeptieren, dann ist es so. Du kannst nichts dagegen tun. Du hast es probiert, kannst du aber nicht. Und dann ist es so. Also dann geht der Weg eben weiter. Und dann ist das zwar irgendwie schade und man denkt so, Und auf der anderen Seite dachte ich mir dann, nee, ist es vielleicht dann auch gar nicht schade, weil wenn jemand nicht sagen kann, was ist, dann ist das auch jemand, den ich nicht unbedingt in meinem ganz nahen Umfeld brauche, weil ich das wichtig finde, dass gerade in Freundschaften, wenn man merkt, da ist irgendwas, dass man darüber spricht. Aber nochmal, eben diese Ruhe zu akzeptieren, dass es gar nicht schlimm ist und dass es dann eben so ist. Und mir nicht den Kopf eines anderen zu machen, das war eigentlich ganz gut.
Ja. Wenn man den Kopf selber schon grundsätzlich voll hat und dann noch versucht, sich in den Kopf jemand anderes hineinzuversetzen, ich glaube, das ist ohnehin schwierig und erhöht auch den Druck. Und deshalb ist es schön, wenn man da sich so ein bisschen zurückziehen kann, auch geistig zurückziehen kann und sagen kann, danke, aber in dem Fall ohne mich.
Ja, ist so, ist so. Ja, aber ohne mich geht es nicht bei unserem Thema heute. Also es geht nicht einfach zu sagen, ja, ciao, ohne mich ist mir total egal. Es ist aber schon so, dass es ist schon krass, wenn man sich mal so reinzieht, dass wir im Jahr 2026, Hashtag letzte Folge, immer noch darüber nachdenken müssen. Augenscheinlich, dass es einen Leistungsdruck beim Sex gibt und dass es jede Menge Männer gibt, die Versagensangst haben. Jetzt weiß ich nicht, weil wir beide davon nicht betroffen sind, ob das bei Frauen auch der Fall ist. Sehr wahrscheinlich ist dem so. Die Wissenschaft ist da sehr, sehr vielfältig. Spricht natürlich auch logischerweise, dass das bei Frauen so ist. Was ich aber interessant fand, ist, weißt du, warum dieser Performance-Druck immer noch so hoch ist oder sogar höher denn je?
Also, ich habe mir ja bei dem Thema Versagensangst oder Leistungsdruck überlegt, gibt es natürlich so grundsätzliche Elemente, die zu Versagensangst eben führen können. Wir haben natürlich in vielerlei Hinsicht eine Leistungsgesellschaft, also mit anderen Worten, wir werden nach Leistung und Funktion bewertet.
Ja.
Und ich denke, dass das sicherlich dann auch in das ein oder andere Schlafzimmer oder Parkplatz, je nachdem, seinen Weg findet. Kann ja. Das stimmen?
Genau so ist es. Also das kann durchaus stimmen. Und das finde ich wirklich spannend, weil der Sexualpsychologe Christoph J. Ahlers hat dort geforscht und genau das herausgefunden. Und das ist ja eigentlich ein ganz, ganz schlimmes Zeichen, dass eben die Leistungsgesellschaft, in der wir leben, dass eben der Wert einer Person sich am Wert ihrer Funktion bemisst. Und wenn du das jetzt wiederum dann auch verlängerst ins Privatleben, und das ist eigentlich absurd, dass das, was dann im Berufsleben oder da draußen passiert, auch dann im häuslichen Ehebett oder Freundschaftsbett, nenn es wie du willst, dieser Druck dann aufrechterhalten wird, dass eben das Problem beginnt schon bei der Bewertung des sexuellen Könnens. Also das heißt, das sind ja im Grunde genommen alles, das sind ja Gleichungen. Mhm. Bist du gut im Job? Bist du leistungsfähig? Bist du, dann musst du das logischerweise, musst du das auch in der Sexualität sein. Und all das, was mit dazugehört, also was wir an Wertschätzung erfahren und an Zugehörigkeit und so weiter. Das sagt auch eben jener Wissenschaftler. Diese Wertschätzung, diese Zugehörigkeit, die brauchen wir angeblich dann auch, wenn es um die Kiste geht. Das fand ich dann aber auch an dem Punkt wirklich ein alarmierendes Zeichen. Das heißt, die Anerkennung, die jeder von uns irgendwie super braucht, versucht man durch Leistung zu erlangen. Und wenn diese Leistung nicht erbracht ist, dann haben wir Angst, also das ist die Theorie, die Anerkennung nicht zu erhalten. Und das Selbstbild wird abhängig von Leistung und so entsteht dieser Performance-Druck. Also sind wir in unserer Gesellschaft wirklich an dem Punkt, dass dieses Zitat von Dr. Christoph J. Ahlers, nämlich dieses Zitat hängt davon ab, ob ich in meinem ersten Lebensjahr die Erfahrung gemacht habe, liebenswert zu sein. Also das heißt, so weit zurück geht das eigentlich, dass es prägend ist, dass es uns eingebrannt ist, dass es zu unserer DNA gehört, diese, Versagensangst zu haben auf diesem Gebiet. Das ist etwas, worauf ich mir so nie Gedanken gemacht habe. Und ehrlicherweise, ich muss es jetzt sagen, ich hatte diese Versagensangst. Ich habe Versagensängste im Job gehabt, aber ich habe Versagensängste, Gottlob, nicht in diesem Bereich gehabt bisher. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt der Superstar bin, sondern das hat eher was damit zu tun, dass die Frage ist, wie bist du sexuell sozialisiert? Und was ist wichtig und was ist nicht wichtig, wenn es um Sexualität geht? Das ist, finde ich, dann nochmal ein spezielles Thema, aber diese Gleichung, finde ich, ist schon etwas alarmierend. Wie siehst du es?
Alarmierend ist sie, auf deiner Seite aber auch höchst menschlich. Und ich glaube, dass ich einfach das Glück hatte, dass ich diese Bereiche total trennen konnte. Also, weil ich meine, wenn man sich mal seine eigene Biografie anschaut, es gibt ja zig Stationen, an denen man Versagensängste oder Leistungsdruck entwickeln wird, muss. Angefangen in der Schule, also fängt mit dem Kindergarten an, Schule, weiterführende Schule, Uni, Ausbildung, also erster Job, nächster Job, dann Familie gründen und. Also das ist ja, eigentlich hast du ja Dauerleistungsdruck und streng genommen vielleicht auch Dauerversagensangst. Und für mich war auch spannend, in dem Zusammenhang wissenschaftlich auch betrachtet, dass völlig logisch und auf der Hand liegt, dass es sich dann natürlich auch im Bereich der Sexualität niederschlägt. Weil letztendlich ist es ja relativ einfach, gewisse Dinge zu verinnerlichen. Ne? Ob das jetzt dieses stetige, ich muss immer, also zum Beispiel im Beruf oder auch im Sport, immer Gas geben, immer Volldampf, immer on fire, dann auch lange trainieren, lange arbeiten und idealerweise dann es auch allen recht zu machen. So, das kann man wunderbar auf die Matratze übertragen. Und dann wird's aber natürlich auf der anderen Seite auch schwierig, weil letztendlich, es gibt natürlich einmal die Variante im Rahmen der Sexualität und dafür sind wir ja auch irgendwo geboren und sozusagen auf den Weg geschickt worden. Das ist die Fortpflanzung. Aber jetzt gibt's ja auch den ein oder anderen Beischlaf zum Lustgewinn. Ja, soll's geben. So, und ich meine, wem würde das denn dann Lust bereiten, wenn man immer das Gefühl hat, ja, ich muss Gas geben, ich muss durchhalten und es muss auch noch alle Bedürfnisse müssen gedeckt werden, also vom Partner oder von der Partnerin. Und weil letztendlich, wenn wir es jetzt auch mal von der Sexualität weg betrachten und schauen uns an bei dem Thema Versagensängste per se, ja, was passiert denn da? Das ist ja nichts anderes als Stress für Körper und Geist. Und dann schaltet der Geist vor allen Dingen auf Abwehr um, auf also entweder kämpfe oder fliehe. So, und in dem Moment, wo du auf Kampf oder Flucht eingestellt bist. Also ich sag mal so, wir haben ja in der einen oder anderen Folge, als es auch um DNA und unsere Vorfahren ging, haben wir immer mal wieder das Beispiel, was ja jeder benutzt. Wenn irgendwas aus dem Busch springt, dann mussten unsere Vorfahren aber mal schnell Gas geben. In dem Moment, wo du Angst hast, wo du Druck hast, muss man jetzt mal auch ganz banal sagen, da kannst du auch eine Erektion einfach nicht gebrauchen. Also dementsprechend ist es was völlig Natürliches, wenn du in dem Moment eher auf andere Sinne und auf andere Prioritäten schaltest, und zwar in dem Fall Überleben statt Lust, ja, mit dem Säbelzahntiger, ohne dass man da jetzt irgendwelche Fantasien schürt. Und dementsprechend ziehen wir das sicherlich in die Neuzeit genetisch mit rein. Und gewisse Dinge können wir nun mal nicht abschütteln. Also, ne, wir haben uns ja schon in vielerlei Hinsicht verändert, verbessert und weiterentwickelt, aber gewisse Dinge sind einfach im Erbgut drin. Und in dem Moment, wo wir da auf den falschen Knopf drücken, wird's schwierig. Am Ende sind es auch das Muskeln. Lustige ist,
ja, sind es Muskeln, durchaus. Also ja, es kommt drauf an. Ja, es sind Muskeln, sind Schwellkörper, sind gut. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Fakt ist aber, und du hast gerade das Thema Erektionsstörungen angesprochen, das ist zum Beispiel ganz interessant. Es gibt Studien, die sind zum Beispiel gar nicht so neu. Und da sprechen die Zahlen auch total für sie. Nämlich laut einer Studie von der Tulane University School of Medicine, das ist eine Studie von 2017, habe ich ausgegraben, sind bis zu 30% der Männer unter 40 von Erektionsstörungen betroffen. Bei den 20- bis 29-Jährigen sind es etwa 8%, bei den 30- bis 39-Jährigen schon rund 11%. Und im Vergleich zu den 1990er und 2000er Jahren ist das ein deutlicher Anstieg. Und damit ist klar, das Thema betrifft nicht überhaupt nicht mehr die Generation 50+. Also das ist ja das, was man dann irgendwie, keine Ahnung, hier immer wieder erzählt hat. Und dahinter liegt logischerweise der psychische Druck als Auslöser. Und gerade bei jungen Männern steckt oft die Psyche hinter dem Problem, also Stress, Angst zu versagen, da sind wir wieder. Und der ständige Druck, performen zu müssen, sei es im Job oder im Bett. Und das kennt, glaube ich, jeder von uns. Also wenn du ständig Höchstleistungen erwartest, dann steht natürlich auch irgendwie der Dauerdruck oder die Daueranspannung im Vordergrund. Und das sorgt dann auch, und da ist sich die Wissenschaft vollkommen klar drüber, es ist jetzt aber auch keine Rocket Science, im Schlafzimmer schnell dann für gefährlichen Kreislauf aus Erwartung, Enttäuschung und Versagen. Und dann bist du recht schnell auch wieder bei einem völligen Wirrwarr, was sich Menschen dann geben, um dieses Thema zu lösen. Sei es ja, Klassiker jetzt irgendwie wahnsinnig hoher Pornokonsum. Es gibt eine Studie von Jacobs, die zeigt einen Zusammenhang zwischen exzessivem Pornoverhalten und Erektionsproblemen bei jungen Männern. Viele berichten, dass sie sich im echten Leben kaum noch erregen können. Und der Grund ist, das Gehirn ist auf Pornoreize konditioniert. Übertriebene Szenen, schnelle Schnitte, perfekte Körper und all das gewöhnt den Kopf dann an unrealistische Standards. Und beim Sex mit echten Menschen bleibt die Erregung dann oft aus. Also das heißt wirklich, es ist so ein Kreislauf, der dann entsteht, wo du immer wieder einen Anker hast, und das ist eigentlich diese Performance, diese aufoktroyierte Performance. Und das, wenn du dir das dann einfach mal so zu Gemüte führst, ich weiß noch, erschreckend, aber wirklich wahr, dass mir eine Bekannte erzählt hat, dass sie ihre Tochter und auch ihren Sohn damit konfrontiert hat, weil sie gemerkt hat, dass die sich mehr und mehr Pornos angeguckt haben. Und das war für die total normal. Und die haben einfach gesagt, ja, klar, also wir gucken halt einfach, wie wir das irgendwie noch für uns optimieren können alles. uns und für unsere Partner. Und haben sich im Grunde genommen da dann einfach auch die, wie soll ich sagen, das war für die eine Art von Sozialisierung. Also Pornos als Aufklärungsmittel oder als Optimierungstool, was ja mit der Realität jetzt eher weniger zu tun hat, ja. Und diese Pornorealität wird dann kanalisiert ins normale Leben rein. Also das heißt, diese Optimierung, unrealistische Welt, findet dann in der Verlängerung in relativ jungen Schlafzimmern statt. Diese Entwicklung, da dachte ich mir dann schon so, okay, wow, da brauchen wir, glaube ich, dann wirklich ein Stück weit Aufklärung. Und vielleicht hört uns ja der ein oder andere junge Zuhörer oder junge Zuhörer auch hier statt und sagt, nein, liebe Leute, das Pornos sind nicht die Realität. Wirklich nicht.
Vielleicht sollte man sich mal so ein Making-of eines Pornos mal angucken, weil dann würde man sich ein bisschen wundern, wie das da tatsächlich abläuft. Aber was wir brauchen, ist einfach wieder die gute alte Videothek. Weil da war es unheimlich. Ja, überleg doch mal, wie das früher war. Also erstens, das war in so einer Schmuddelecke. Und wenn du da auch nur das Gefühl hattest, ich bieg mal da ab, hast du dich links und rechts umgeguckt, ob du gesehen wirst. Aber du wärst nie auf die Idee gekommen, dir ein Porno auszuleihen, weil dann wird das ja auch noch verbrieft. Das wird bei dir unter deinem Namen, wird das abgeschweift.
Total.
So, da haben wir natürlich eine ganz, ganz schlimme Jugend und Kindheit gehabt, weil das war einfach tabu und es ging auch nicht. Aber es ist natürlich klar, das Thema Pornografie ist ja dadurch, dass wir im Informationszeitalter leben, im Zeitalter des Internets und des Streamings, ist das natürlich nichts, was was mittlerweile verboten werden kann, beziehungsweise du kannst es eben auch nicht mehr verhindern. Die ganzen sozialen Medien sind voll davon. Es ist unheimlich schwierig. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das für viele, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie so ein Tutorial ist, sondern ich weiß nicht, ob es um Optimierung geht oder ob es eher darum geht, Spannung irgendwo reinzubringen. Das muss jeder für sich selber bewerten. Aber ich sag mal so, wenn du als Jugendlicher oder junger Erwachsener damit konfrontiert wirst oder in Anführungsstrichen damit aufwächst, das ist sicherlich etwas Schwieriges, weil es, wie du schon richtig gesagt hast, es entspricht nun mal nicht der Realität und fördert aber, genauso wie viele andere Dinge, die in kleinen und kurzen und langen Filmchen über die Kanäle laufen, eben, dass man halt was leisten muss, auch in diesem Bereich. Und ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, wenn man auch nochmal von dem Thema Sexualität wegkommt und dann gleich direkt wieder zurück, was beim Thema Versagensängste und Leistungsdruck immer noch am besten hilft, ist natürlich, und das arbeitet Herr Ahlers ja auch in der ein oder anderen Thematik heraus, ist das Thema Kommunikation. Weil letztendlich ist es meistens ja etwas, was zwischen in der Regel zwei Leuten stattfindet. Und es kann ja auch durchaus sein, dass der Partner oder die Partnerin, ob man das will oder nicht, der Drucktrigger einfach ist. Und gar nicht jetzt der Leistungsdruck, den man sich selbst auferlegt, der Leistungsdruck, der einem vielleicht auch über Medien auferlegt wird, sondern dass der Leistungsdruck tatsächlich vom jeweiligen Partner oder der Partnerin also in erster Linie kommt. Und deshalb ist es halt unheimlich wichtig, auch in diesen Themen miteinander zu sprechen, bevor man versucht, es dann doch irgendwie hinzubekommen. weil ich glaube, es ist ein sehr sensibles Thema. Also man kann mal im Sport versagen, man kann auch mal beruflich versagen. Aber dafür gibt es häufig dann zweiten, dritten Anlauf. Aber wenn innerhalb einer Partnerschaft dieses Thema nicht richtig, ja im wahrsten Sinne des Wortes, nicht richtig funktioniert und man vor allen Dingen sich eben auch nicht wohlfühlt, das kann natürlich am Ende auch die Partnerschaft kosten. Und das ist meiner Meinung nach immer noch so die wichtigste Verbindung, die Menschen miteinander eingehen können, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man sich so wohl fühlt. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber dessen muss man sich auch bewusst sein, dass man sich eben auch nackt zeigt und nackig macht, weil das ja immer noch nicht, außer für irgendwelche Exhibitionisten und Co., aber das ist ja nichts Allgemeines und Alltägliches. Ne? Also ich ziehe mich ja nicht einfach irgendwo random aus, sondern ich muss mich ja in dieser Situation eben auch wohlfühlen. Und du glaubst es nicht, aber ich tue es nicht. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass man über gewisse Dinge dann sprechen kann und vielleicht auch neben dem Thema Fortpflanzung, neben dem Thema Lust eine wichtige weitere Funktion nutzt, nämlich die emotionale Kommunikation. Und ich denke, du hast ganz am Anfang was total Spannendes gesagt, was ich so auch nicht auf dem Radar gehabt hätte, nämlich, dass das teilweise bis zurück zur Kindheit reicht, dass man sich geliebt fühlt, dass man sich wertgeschätzt fühlt, dass man, wie man so schön sagt, sich gesehen fühlt, dass man angenommen wird, dass man vor allen Dingen auch Nähe bekommt, dass man Zuneigung bekommt von den Eltern, von Geschwistern gegebenenfalls, um wirklich in einem sehr, sehr auch körperlich und seelisch harmonischen Umfeld aufzuwachsen. Und dazu gehören eben auch viel Berührungen, also dass man wirklich Kinder in den Arm nimmt, dass man mit ihnen kuschelt und so weiter, um letztendlich von Anfang an den Kindern klarzumachen, dass sie wichtig sind, dass man sie liebt. Und ich glaube, dass man so dann toi 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 aufwachsen kann und auch Liebe weitergeben kann und auch selber empfangen kann. Und deshalb fand ich diesen Aspekt fast schon am elementarsten, wenn man das so sagen kann.
Ja, ist so. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wie so vieles eben in der Erziehung begründet liegt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, also ich meine, es gibt jetzt zwei Seiten. Auf der einen Seite deine Erziehung und auf der anderen Seite die Gesellschaft. Und die Gesellschaft gibt uns teilweise Dinge vor, die verführerisch sind. Teilweise ist es so, weil wir Teil der Gesellschaft sind, dass wir da auch massiv Probleme haben, uns gegen auch augenscheinlich Schlechtes dagegen zu stemmen, weil du eben einfach auch dann wiederum diesen gesellschaftlichen Druck hast, damit zu schwimmen. Und es ist wahnsinnig anstrengend, an gewissen Stellen zu sagen, nee, nicht mit mir. Also dann, wenn es um alles, was rund um die Sexualität passiert, ich finde, das ist schon eine Herausforderung, also gerade für junge Menschen, die einfach so überreizt sind, weil die Möglichkeiten so unendlich sind, weil einfach auch eine gewisse Schnelllebigkeit, die in unserer Gesellschaft stattfindet, dann auch dahin übersetzt wird, macht es denen, glaube ich, nicht einfacher. Und ich glaube auch, dass selbstgestandenen Männern, lass uns da wieder hin zurückkommen, es nicht leicht fällt, sich da frei zu schwimmen oder frei zu laufen, um sich mal wieder zu besinnen. Ich habe gestern mir nochmal so ein bisschen unsere Folge auch angehört vom letzten Mal. Und war fast noch mal geneigt, mir den Film noch mal anzugucken. Da hat nämlich zum Beispiel einfach auch das Thema Sexualität und Versagensangst und so weiter spielt da auch eine Rolle, allerdings unterschwellig. Und wo du so merkst, dass unsere Gesellschaft eben gewisse Regeln aufgestellt hat, die nirgendwo stehen, aber die allen bekannt sind und wonach gelebt wird. Und damit muss man dealen. Muss jeder von uns. und deshalb ist es umso wichtiger, und jetzt schlage ich wieder so ein bisschen einfach den Bogen, dass die Erziehung und eben einfach auch die sexuelle Erziehung, da steckt auch Hoffnung drin. Da steckt auch drin, dass man eben als Mann oder als Frau, völlig egal eigentlich, hoffentlich nicht so erzogen wird, dass alles in unserem Leben ein Leistungsdruck sein muss oder ein Leistungsprinzip sein muss. Und du hast es gerade angesprochen, wie wertvoll ist das, wenn du als Kind eben auch mit auf die Reise bekommst, dass es total okay ist, zu kuscheln und auch körperliche Nähe mit den Eltern auszutauschen, aber auch okay ist, und da kommt dann ein Punkt der Kommunikation wieder mit ins Spiel, zu sagen, ich möchte es nicht. Und auch Kinder haben durchaus das Recht zu sagen, nee, habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Da beginnt das ja. Denn auch, und obwohl uns das vielleicht gar nicht so bewusst ist, natürlich ist das Kuscheln und das Erlernen des Kuschelns auch schon eine Grundlage für Sexualität. Also das, was da passiert, ist schon auch eine Form von Sexualität. Ich erlerne den Austausch von Zärtlichkeiten. Ich erlerne den Austausch von Nähe. Und das hat schon auch unmittelbar was mit Sexualität zu tun. Und ich glaube, oftmals ist uns das gar nicht bewusst, dass wir da auch als Eltern, so man denn Eltern ist, eine riesen Verantwortung in sich trägt. Je nachdem, da kann so viel schieflaufen auch oft. Und ich hatte gerade, vielleicht, dann ist auch, endet auch mein Monolog, aber ich hatte gerade vor kurzem mit jemandem eine Diskussion, oder beziehungsweise der sagte mir dann aus dem Off, ja, mein Vater hat meiner Mutter, nee, er hat meiner Mutter und auch uns als Kinder nie gesagt, ich liebe dich. Das ist, also, da saß ich da und habe irgendwie kurz Tränen in den Augen, habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Also das sind wir jetzt nicht, hat mit Sexualität nichts zu tun, sondern es hat einfach was mit der Kommunikation und mit dem Austausch von Zärtlichkeiten und Nähe und so weiter zu tun. Also ja, auch im Jahr 2026 ist es augenscheinlich so, dass es eben noch Menschen gibt, denen nicht gesagt wird, ich liebe dich. Wie wahnsinnig ist das denn?
Ja, das ist krass. Das ist krass, aber in einer gewissen, ja, ich nenne es mal, in einer gewissen hierarchischen Struktur, die es ja immer noch in bestimmten Familien gibt, mit, ich sage jetzt mal ganz klassisch wirklich, Vater, Oberhaupt und so weiter und so fort, da glaube ich, ist das gar nicht so selten, dass gerade ein Vater dann eben nicht zu den Kindern und zu seiner Frau sagt, ich liebe dich, sondern, wie man immer so schön sagt, das wird anders gezeigt. Und deshalb glaube ich, die Dunkelziffer der Nicht-Ich-liebe-dich-Sager, die ist bestimmt groß. Also größer, als man sich vorstellt. Auf der anderen Seite, finde ich, ist dieser Satz aber auch sehr groß. Und wird dann manchmal auch sehr lapidar, auch von in einer freundschaftlichen Beziehung genutzt und so weiter. Deshalb, man muss ein bisschen die Wertigkeit beibehalten, aber letztendlich fängt ein körperliches oder auch emotionales Bewusstsein, fängt natürlich in erster Linie auch mit den ersten Worten oder mit entscheidenden Worten an, weil es ist ja sicherlich ganz selten so, wenn wir es jetzt mal ein bisschen platt formulieren, man steigt ja nicht sofort in die Kiste, ohne mal ein Wort miteinander gewechselt zu haben. Also in Zeiten von Tinder und Bumble und wie die alle, diese Apps alle heißen, gibt's das bestimmt in einer gewissen Art und Weise. Aber wenn wir jetzt mal von der einigermaßen klassischen Situation ausgehen, man lernt sich kennen, man wechselt ein paar Worte, selbst wenn man sich nur für etwas trifft, was beide irgendwo im Vorfeld schon klargestellt haben, wird man trotzdem ein bisschen miteinander quatschen. Und deshalb sind natürlich Wertschätzungen unter anderem in Form von, dass man seine Gefühle äußert und auch äußern darf, sind schon meiner Meinung nach wichtig. Ich finde es nicht so wichtig, wenn der eine dreimal ich liebe dich sagt und der andere nur einmal. Das ist, glaube ich, das darf man auf jeden Fall nicht überbewerten. zumindest nicht in meiner Welt, in meiner Denke, aber es ist halt einfach grundsätzlich wichtig, dass man das, was man empfindet, idealerweise auch auf der Zunge trägt und im Grunde mitteilen wird oder darf oder kann. Und gerade bei dem Thema Sexualität muss man natürlich auch über so ein bisschen, weil wir hatten ja jetzt so mehr oder weniger häufig das Thema Leistungsdruck, Leistungsbühne, aber für viele, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, ist das Thema Sexualität einfach auch ein Schutzraum, in dem man sich zurückziehen kann, wenn man jetzt von außen Druck bekommt, wenn man vielleicht auch Stress hat, wenn man loslassen möchte, weil man letztendlich merkt, okay, da kann ich jemandem nah sein. Das ist ein gewisser Raum, in dem ich mich auch verletzlich zeigen darf. Aber vor allen Dingen ist es in der Regel ein gemeinsames Erleben, ohne dass ich idealerweise nach einer gewissen Leistung bewertet werde oder nach einer gewissen Performance. Und diesen Schutzraum, den sollte man versuchen, natürlich auch beizubehalten, weil das ist natürlich immer die Möglichkeit, von mir aus kann man es auch emotionalen Panic Room bezeichnen, dass man sich da einfach zurückziehen kann, wenn einem mal so ein bisschen das Wasser über der Nase steht.
Mir fällt gerade ein, dass es da auch ganz gute Studien darüber gibt, zum Beispiel auch, was passiert eigentlich bei dem Besuch von Prostituierten. Es gibt eine hohe Prozentzahl von den Männern jetzt in dem Fall, die wird auch oft berichtet, die tatsächlich nur reden wollen. Da sind wir bei der Kommunikation. Es geht gar nicht so sehr. Und da ist es eben einfach auch so, man trifft sich eigentlich aus Sexgründen, aber es passiert was anderes. Das ist fast therapeutische Züge hat. Und das ist eben genau dieser Druck, der Versagensdruck, dort nochmal ganz anders aufgenommen wird und darüber kommuniziert wird. Fiel mir gerade auch nochmal an. Dann gibt es ganz, ganz interessante Studien drüber. Und was auch immer wieder sehr klar gesagt wird, auch das wieder von Psychologen, die sich damit auseinandersetzen, was den Druck angeht, ist eigentlich was ganz Simples, nämlich Nein sagen zu können, sich dagegen zu verwehren und danach zu sagen, nee, ich mache dieses Spiel nicht mit. Und auch wenn es von mir augenscheinlich verlangt wird, ruhig den Mut zu haben, nicht nur zu reden, sondern auch ganz klar zu definieren, nee, nicht meine Baustelle. Und um auch einfach gar nicht sofort in diesen Strudel reinzukommen, klingt lapidar, klingt irgendwie simpel, aber ist irgendwie auch so das einzige Mittel und auch einen eigenen Weg zu finden und eben nicht eben in diesem Strudel mitzuschwimmen oder in diesem Strom mitzuschwimmen, der augenscheinlich von allen geschwommen wird. Ich glaube da auch immer nicht so ganz dran, weil natürlich auch, wie soll ich sagen, jede Studie hat irgendwo auch einen Kern oder einen Auftraggeber. Ich will jetzt nicht jede Studie in Frage stellen, aber ich glaube eben einfach auch, dass wir vielleicht wieder anfangen zu differenzieren und zu gucken, was passt für uns und was passt nicht für uns. Und ich finde immer ganz gut, sich die Option offen zu halten, einfach auch Nein sagen zu können und zu dürfen und nicht einfach um den akuten Druck zu entfliehen, sondern auch um da mal ein Zeichen zu setzen. Und vielleicht ist das schon mal ein ganz guter Weg.
Definitiv und wunderbar letztendlich auf den Punkt gebracht. Ich glaube, besser kann man die Folge nicht abrunden.
Dann lassen wir es so stehen. Einfach. Und ihr könnt euch darüber noch mal so ein bisschen Gedanken machen. Lest mal so ein bisschen im Netz auch noch mal durch. Es gibt, wenn man da googelt, Verlagensangst, Sexualität, da gibt es wirklich jede Menge auch gute neue Artikel. Teilweise so gegen Ende 2025, dann aber auch neue Geschichten, auch von Seiten des ZDF. Da bin ich drauf gestoßen. Das ist die Quelle, die ursprüngliche dieser Folge. Lest da gerne noch mal so ein bisschen quer. Sind, wie gesagt, Ende letzten Jahres einige ganz gute Sachen dazu entschieden. Dann wünsche ich dir, lieber Burak, ein schönes Wochenende, kein Druck und eine gute Erholung.
Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Und bis bald. Schönes Wochenende an alle und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.